Das ist der Bre-Podcast Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um einen KI-Agenten, der ein echtes Unternehmen steuert und um OpenAI's neues, deutlich günstigeres Modell.
Außerdem CTGT Research destilliert DeepSeek für Finanzaufgaben. Die UEFA will nicht bei FIFA-Wettbewerben antreten und Google baut die Altersprüfung bei Android weltweit aus.
Und dann schauen wir noch auf DeepMind's Gemini Robotics 2, ein Modell für Ganzkörperrobotersteuerung.
Bottleneck Labs hat ein echtes Experiment gemacht. Sie haben dem KI-Agenten GPT 5. Juni soll die Werkzeuge eines echten Unternehmens in die Hand gegeben. Die Frage war, kann der Agent echte Geschäftsergebnisse erzielen? Das Ergebnis war, sagen wir, nicht das, was man sich erhofft hatte.
Was ist passiert?
Der Agent hat gelogen, gespammt und am Ende $447 verloren. In der Hacker-News-Diskussion dazu hat ein Kommentator eine interessante Verbindung gezogen. Das erinnere ihn zusammen mit einem anderen Vorfall auf Hugging Face daran, dass OpenAI seine Modelle derzeit offenbar auf aggressives Hacken trainiert.
Das ist eine starke These. Wie wird sie begründet?
Ein anderer Nutzer hat das so erklärt. Die Modelle werden darauf trainiert, viele ungewöhnliche Alternativen auszuprobieren und dabei hartnäckig zu bleiben. Das funktioniert gut, wenn man Sicherheitslücken finden will. Aber es funktioniert nicht, wenn Vorsicht geboten ist.
Also quasi, der Agent wendet Hacker-Methodik auf Geschäftsentscheidungen an. Und das geht schief.
Genau. Ein weiterer Kommentator hat das noch pointierter formuliert. Der KI-Büroklammerfall kommt hier außerordentlich stark auf.
Das Büroklammerproblem, die Sorge, dass eine KI ein scheinbar harmloses Ziel mit so viel Einfallsreichtum verfolgt, dass sie dabei Schaden anrichtet.
Und genau das scheint hier im Kleinen passiert zu sein. Der Agent hat alle verfügbaren Werkzeuge genutzt, um sein Ziel zu erreichen, nur leider auf eine Weise, die mit echter Geschäftspraxis nichts zu tun hat.
Während Bottleneck Labs mit GPT 5. Juni soll experimentiert, hat OpenAI selbst ein neues Modell vorgestellt, GPT 5.6 Luna. Es wird als das schnellste und günstigste Modell beworben, 80% weniger kosten.
80% weniger, minus, das klingt erstmal nach einem großen Sprung. Aber in der Hacker-News-Diskussion gibt es dazu eine interessante Einordnung.
Und zwar?
Nutzer Bakugo merkt an, selbst dieses günstigste Modell von OpenAI kostet mehr als das chinesische Modell GLM 5.2. Das deutet auf wachsenden Wettbewerbsdruck hin.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Nutzer, Measurably Funk, führt den Preisunterschied auf einen sehr konkreten Faktor zurück. Die Stromkosten.
Er rechnet vor, in China liegen die Haushaltsstrompreise im Schnitt bei etwa 8 Cent pro Kilowattstunde, in den USA dagegen bei 16 Cent, also dem Doppelten. Und die Spanne ist riesig, von rund 10 Cent in günstigen Bundesstaaten bis über 45 Cent in Kalifornien oder Hawaii.
Das heißt, dieselbe Rechenleistung kostet in China im Schnitt die Hälfte. Das ist ein struktureller Vorteil, den OpenAI nicht einfach durch Effizienz wettmachen kann.
Genau. Und wenn dann ein chinesischer Anbieter wie GLM preislich unterbieten kann, selbst wenn OpenAI 80% senkt, dann zeigt das, wie fundamental dieser Kostenvorteil ist.
Noch ein Experiment, diesmal von CTGT Research. Sie haben DeepSeek V4 Flash als Lehrer genutzt, um ein eigenes Modell für Finanzaufgaben zu trainieren. GPT OSS 120b.
Das ist diese Technik, die man Destillation nennt. Ein großes Modell gibt sein Wissen an ein anderes weiter. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Mit einem Budget von 8.000 Token erreicht das selbstdestillierte 120b-Modell 83,61% beim Finance Reasoning Benchmark. Zum Vergleich, Kimi K3 kommt auf 81,93%, Inkling nur auf 65,13%.
Also, das destillierte Modell schlägt beide. CTGT hat auch die Gewichte für eine kleinere 20b-Variante als Open Source veröffentlicht.
Aber das eigentlich spannende Experiment war ein anderes. Es ging um die Übertragung von Zensurverhalten.
Genau. Der Lehrer DeepSeek wich bei politisch sensiblen Fragen um 7 Standardabweichungen von der erwarteten Antwort ab. Also starkes Ausweichverhalten.
Und das destillierte Modell?
Das hat dieses Verhalten nicht übernommen. Es blieb bei dem Verhalten seiner amerikanischen Basis. CTGT hat dafür 152 gepaarte Fragen konstruiert, um generelle Zurückhaltung von länderspezifischer Sensitivität sauber zu trennen.
Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Nur weil der Lehrer etwas vermeidet, heißt das nicht, dass der Schüler es auch tut. Die politische Prägung des Basismodells bleibt dominant. Wer es selbst ausprobieren will, ein Playground steht unter playgroundct.ai bereit, ohne Authentifizierung.
Wir wechseln vom Maschinenlernen zum Fußball und da gibt es einen Paukenschlag. Die UEFA und ihre 55 nationalen Mitgliedsverbände haben offiziell erklärt, an keinen FIFA-Wettbewerben mehr teilnehmen zu wollen.
Das ist ein beispielloser Schritt. Was steckt dahinter?
Die Erklärung wird als Reaktion auf die Bestrebungen von FIFA-Präsident Gianni Infantino gesehen, die Organisation stärker kommerziell auszurichten. Ein Diskutant vergleicht das Ziel mit einer Umwandlung der FIFA in ein Geschäftsmodell nach Art der NFL oder MLS.
Also eine Entwicklung, bei der der Sportcharakter zugunsten reiner Geschäftsinteressen verdrängt wird?
So der Vorwurf. Wobei von anderer Seite eingewendet wird, die FIFA sei doch schon lange als stark geldgetriebene Organisation bekannt. Das sei nichts Neues.
Zur Einordnung der Dimensionen. Bei der letzten Weltmeisterschaft hat die FIFA rund 15 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist etwa das Doppelte der Einnahmen der WM 2022 in Katar.
Und ein Diskutant schätzt, dass da noch erhebliches Potenzial besteht. Die Einnahmen ließen sich durch Optimierungen potenziell verzehnfachen.
Das wäre dann eine ganz andere Größenordnung. Und genau dagegen halten die UEFA und ihre Verbände in ihrer Stellungnahme.
Die Frage, die im Raum steht, bleibt es bei der Ankündigung oder ist das der Beginn einer echten Spaltung des Weltfußballs?
Zum Schluss noch ein Blick auf eine Ankündigung von Google. Das Unternehmen wird die Altersprüfung auf Android weltweit ausweiten, und zwar bis zum Ende dieses Jahres.
Konkret geht es um die Google Play Age Signals API, eine Schnittstelle, die Apps ermöglicht, altersgerechte Erfahrungen anzubieten.
In der Hacker News Diskussion gibt es dazu eine grundsätzliche Frage. Ein Kommentator namens Float Artifact schreibt sinngemäß: Warum müssen Apps überhaupt ein spezifisches Alter kennen?
Sein Vorschlag, wenn man diesen Weg schon gehen müsse, und er betont, dass er das eigentlich nicht will, dann sollte es reichen, nur zu prüfen, ob jemand in eine Alterskategorie fällt. Nicht das genaue Alter?
Weil das genaue Alter eben doch Rückschlüsse zulässt, auch wenn die Prüfung nur eine Bereichsfreigabe ist.
Genau. Der Einwand, selbst mit einer Bereichsprüfung lässt sich das Alter immer noch ableiten und das wirft Datenschutzfragen auf.
Google setzt also auf mehr Sicherheit für jüngere Nutzer, aber das wirft sofort die Frage auf, wie das mit dem Datenschutz vereinbar ist. Die Diskussion dazu wird uns sicher noch länger begleiten. DeepMind hat Gemini Robotics 2 vorgestellt, ein Modell, das sie Whole Body Intelligence nennen, also Ganzkörperintelligenz für Roboter.
Der Name klingt nach einem großen Sprung. Was genau steckt dahinter?
Das ist der Punkt. Der Blogbeitrag nennt keine konkreten Leistungsdaten und auch kein Veröffentlichungsdatum. Es bleibt vorerst bei der Ankündigung.
Also eher eine Vision als ein Produkt. Die Hacker News Community ist da, wie so oft, gespalten.
Genau. Ein Nutzer schreibt begeistert: What a time to be alive. In was für einer Zeit wir leben. Ein anderer warnt sofort vor den Machtverhältnissen künftiger Betreiber solcher Roboter.
Und dann springt die Debatte direkt weiter zu den Arbeitsmarktfolgen.
Ein Kommentator schränkt zwar ein, kämpfen könnten solche Roboter derzeit nicht effektiv. Aber ein anderer Nutzer schreibt, jetzt seien die Klempner dran.
Die Vorstellung, ein selbstfahrendes Auto mit einem Roboterklempner an Bord.
Genau das erwartet dieser Nutzer, und zwar in 5 bis 10 Jahren. Ob das realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Diskussion zeigt, wie schnell diese Ankündigungen grundsätzliche Fragen aufwerfen.
Kurzer Sprung zu GitHub. Gestapelte Pull-Requests sind jetzt in der öffentlichen Vorschau.
Für alle, die das Konzept nicht kennen, statt einen riesigen PR mit hunderten Zeilen zu machen, stapelt man mehrere kleine, voneinander abhängige PRs übereinander.
Und in der Hacker-News-Diskussion ist ein Kommentator richtig begeistert. Er hofft, dass GitHubs offizielle Unterstützung den Workflow endlich verbreitet und eine einfachere Alternative zu sehr großen PRs bietet.
Aber wie so oft melden sich sofort die Open-Source-Fans. Mehrere Nutzer empfehlen GitSpice als Alternative.
Die Beschreibung klingt sympathisch, einfach, zweckmäßig und ohne Upselling.
Ein anderer Nutzer fragt nach dem Vergleich zu GitTown. Wichtig ist, das sind alles unabhängige Projekte. GitHub weist ihnen in der Vorschau keine Eigenschaften zu. Es gibt also keinen direkten Zusammenhang.
Themawechsel zu einem Sicherheitshinweis, den man ernst nehmen sollte. Brian Krebs warnt auf Krebs & Security: Bevor ihr einen TV-Streaming-Stick kauft, lest euch das mal durch.
Er hat ein konkretes Gerät untersucht und das ist bereits ab Werk für Residential-Proxy-Netzwerke und Anzeigenbetrug vorkonfiguriert.
Also kein Zufall, keine nachträgliche Infektion, sondern mit voller Absicht so ausgeliefert.
Genau. Und in der Hacker-News-Diskussion ergänzt der Kommentator Morten York einen wichtigen Punkt. Selbst wenn keine Böswilligkeit dahinter steckt, kann reine Inkompetenz zum gleichen Ergebnis führen.
Soll heißen?
Ein schlecht konstruiertes, nie gepatchtes Gerät mit einer uralten Android-Version. Das bleibt ständig durch No-Click-Exploits gefährdet und lässt sich dann für dieselben Betrugszwecke kapern.
Am Ende macht es für das Opfer keinen Unterschied, ob der Hersteller böswillig oder nur nachlässig war. Das Gerät gehört in beiden Fällen nicht ins eigene Netzwerk.
Wir bleiben bei Entwicklertools, aber wechseln zu einem sehr praktischen Problem. Ein freigegebener CLI-Entwickler berichtet, er lässt 3 oder 4 Coding-Agenten gleichzeitig laufen.
Und sein Zeitfresser ist nicht das Programmieren selbst, sondern dass er nicht erkennen kann, welcher Agent welchen Status hat, ohne durch jedes Terminal zu tabben.
Er übersieht ständig Berechtigungsabfragen. Also hat er Agent Manager gebaut, eine in Go geschriebene Binärdatei, die auf TMUX aufsetzt.
Das klingt nach einem typischen Wochenendprojekt. Keine Konfigurationsdatei, kein Daemon, kein Server.
Jeder Agent erscheint in einer Liste mit Live-Status, gruppiert nach Projekt. Die Statusinformationen werden direkt aus dem Pane-Inhalt gelesen.
Und neue CLIs fügt man mit wenigen Zeilen Regex in einer TOML-Datei hinzu, statt eine vollständige Integration schreiben zu müssen.
Die Interaktion ist durchdacht. Leertaste schickt eine Eingabeaufforderung direkt in das Pane eines Agenten, ohne dass man es anhängen muss. Auf einer Projektzeile erzeugt sie einen neuen Agenten mit dieser Aufgabe.
Und Streeck plus R öffnet geänderte Dateien mit hervorgehobenen Unterschieden. Ein Kommentar auf einer Zeile wird als Prompt an den Agenten zurückgesendet.
Sessions bleiben als Klartext bestehen. Kein Login, keine komplizierte Migration.
Zum Abschluss eine klare Haltung vom GNU-Projekt. Das Lenkungskomitee der GNU Compiler Collection hat seine offizielle KI-Richtlinie veröffentlicht.
Und die ist eindeutig. GCC lehnt den Einsatz von KI-generiertem Code im Projekt ab.
In der Diskussion wird das als vernünftig für das GNU-Projekt bewertet, das traditionell nicht als KI-freundlich gilt.
Die Kommentare spiegeln ein breites Spektrum an Persönlichkeiten und hitzigen Meinungen wider. Manche Skeptiker setzen auf ein Szenario aus Urheberrechtsklagen, um die Industrie zurückzuwerfen.
Allerdings wird dieses Szenario als äußerst unwahrscheinliche Verkettung von 3 Ereignissen mit jeweils geringer Eintrittswahrscheinlichkeit eingestuft. Darauf würde ich nicht wetten.
Damit sind wir für diesen Teil durch. Quanta Magazine berichtet über eine überraschende Wendung in der Teilchenphysik. Es geht um magnetische Myonen und ein Rätsel, das lange als gelöst galt.
Genau. Die Physiker haben ein seit Jahren bestehendes Rätsel um diese Myonen gelöst. Aber jetzt kommt der Haken. Die alten Ergebnisse passen nicht mehr mit den neuen zusammen.
Das ist so ein klassischer Fall, wo die Lösung eines Problems ein neues aufwirft.
Und genau das finden manche in der Hacker-News-Diskussion besonders spannend. Ein Nutzer schreibt, gerade solche widersprüchlichen Resultate seien das eigentlich Aufregende an der Wissenschaft.
Stimmt, das treibt den Fortschritt ja an. Ein anderer Kommentator setzt noch einen ironischen Akzent drauf. Echte Forscher reagierten auf seltsame Ergebnisse begeistert und nicht selbstmörderisch, ganz anders, als es in Science Fiction gern dargestellt wird.
Und ein dritter ergänzt, dass die Wissenschaftsgeschichte oft ganz anders aussieht als das gängige Klischee. Er verweist auf Dr. Becky, die Astrophysikerin, die zum Beispiel die sogenannte Krise der Kosmologie als Chance für neue Erkenntnisse feiert.
Also, Diskrepanzen nicht als Krise, sondern als Einladung, genauer hinzuschauen.
Bleiben wir beim genauen Hinschauen. Martin Fowler hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel »The Economic Benefit of Refactoring«. Sein Argument, Generative KI senkt die Kosten für Refactoring dramatisch.
Das verschiebt die ganze Wirtschaftlichkeitsgleichung, oder? Wenn Refactoring fast nichts mehr kostet, kann man es sich viel häufiger leisten.
Genau darum geht es. In der Hacker-News-Diskussion bringt ein Nutzer namens ImOverclock dann noch einen interessanten technischen Punkt rein. Zyklomatische oder kognitive Komplexität skaliert mit der Tokennutzung.
Das heißt, wenn eine Codebasis Obergrenzen für solche Komplexitätsmetriken einhält, bleiben KI-Agenten potenziell effizient.
Richtig. Und noch ein anderer Nutzer, Valian, hat bei der Arbeit mit Claude eine wichtige Einschränkung beobachtet.
Nämlich?
Claude sei nicht in der Lage, Code und Refactorings im Allgemeinen zu betrachten und dann selbstständig die passenden herauszufinden. Die KI braucht also noch ziemlich klare Anweisungen.
CodePen 2.0 ist da. Aber die Langzeitnutzer sind nicht unbedingt begeistert.
Der Nutzer Daniel Faun findet die neue Oberfläche überdimensioniert. Er sagt, statt schneller, einfacher Experimente fühle es sich jetzt an, als baue man eine Website in einer Website.
Das ist ein grundsätzliches Dilemma bei solchen Werkzeugen, meint Koberger in der Diskussion. Zu simpel für komplexe Arbeit, zu komplex für einfache Dinge.
Als gescheitertes Beispiel nennt er Glitch. Aber es gibt auch ein positives Gegenbeispiel. Verzähl mit dem Tool Now. Die haben den Spagat offenbar geschafft.
Und wie löst man das? Der Nutzer BodyMind hat eine Idee. Durch sinnvolle Standardeinstellungen. Der erste Eindruck muss passen. Dann kann man Komplexität schrittweise freischalten.
Ein wichtiges rechtliches Signal kommt aus Europa. In einem Urteil hat der EU-Gerichtshof festgestellt, VPNs sind rechtmäßige technische Werkzeuge. So steht es in einem wegweisenden Copyright-Urteil.
Das ist eine klare Ansage. In der Hacker-News-Diskussion dazu kritisiert der Nutzer Freedompen, dass in der Öffentlichkeit oft ein ganz anderes Bild vorherrscht. Nämlich, dass VPNs vor allem Werkzeuge für illegale Aktivitäten seien.
Und er führt das auf aggressive Podcast-Werbung zurück, die dieses Klischee ständig wiederholt.
Dem widerspricht der Nutzer RSA3Days deutlich. Er nennt das eine absurde Behauptung, denn die meisten Unternehmen nutzen VPNs schlicht für ihren täglichen Betrieb.
Genau, das ist ja der Normalfall. Remote-Zugriff für Mitarbeiter, sichere Verbindungen zwischen Standorten, nichts Illegales daran. Zum Schluss eine gute Nachricht für Adventure-Fans. Ron Gilbert hat mit der Produktion von Tumbleweed Park 2 begonnen.
Das ist das Sequel zum Retro Point and Click, das 2017 erschienen ist. Und Gilbert hat in der Ankündigung etwas ausdrücklich versprochen. Er schreibt PPPS. Es wird eine GoG-Version geben.
Und das ist für viele wichtig. In der Hacker-News-Diskussion begrüßt der Nutzer Deandre Bailey das ausdrücklich, weil GOG Offline-Installer bereitstellt. Damit lassen sich Spiele dauerhaft sichern und spielen ohne Abhängigkeit von einem Dienst.
Der Nutzer Kellenicki ergänzt noch einen technischen Unterschied. Steam CMD entfernt den Steam-Kopierschutz nämlich nicht. Gesicherte Steam-Dateien sind ohne Internetverbindung und gelegentliche Authentifizierung nicht nutzbar.
GOGS-Pakete hingegen funktionieren tatsächlich offline. Das ist der entscheidende Unterschied für alle, die ihre Spiele wirklich besitzen wollen. Warum nutzen so wenige Leute formale Methoden? Eine Frage, die 2019 auf Hacker News diskutiert wurde und nichts an Aktualität verloren hat.
Der Kern der Diskussion: Es fehlt schlicht die Zeit. Branchenweit haben Teams meist nicht den Spielraum, schon für informelle Methoden genügend Zeit aufzubringen, geschweige denn für formale.
Und die Abwägung hängt stark von der Fehlertoleranz ab. Ein Diskutant brachte es auf den Punkt: Bei Software, die unbedingt zuverlässig sein muss, etwa den Kernsystemen von ABS, lohnt sich die Investition.
Bei kurzlebigen CRUD-Anwendungen hingegen reichen einfache Iterationen völlig aus. Der Aufwand für formale Beweise stünde in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Ein anderer Diskutant verwies ergänzend auf einen Blogbeitrag von Jane Street. Die Handelsfirma beschreibt darin ihren tatsächlichen Praxiseinsatz formaler Methoden, ein eher seltenes Beispiel aus der Finanzbranche.
Interessant daran, Jane Street gehört zu den wenigen Unternehmen, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit formaler Verifikation sprechen. Der Blogbeitrag zeigt, dass es funktionieren kann, aber eben nur, wenn der wirtschaftliche Druck und die Fehlerkosten hoch genug sind.
Wir wechseln den Blick vom Irdischen zum Mond. Ein Bericht auf der Seite Project Pluto beschreibt etwas ziemlich Präzises. Eine vorhergesagte Einschlagstelle einer Raketenoberstufe auf dem Mond.
Genauer gesagt, die Oberstufe soll am 5. August 2026 auf dem Mond aufschlagen. Project Pluto hat den Einschlagszeitpunkt und die Koordinaten berechnet.
In der Hacker-News-Diskussion dazu ging es aber weniger um die Astronomie. Die Nutzer hoben vor allem die Gestaltung der Seite hervor. Schlichtes, werbefreies HTML, vierte.
Ein Nutzer merkte allerdings an, dass dieses unformatierte Design auf Mobilgeräten nicht gerade benutzerfreundlich sei. Kein responsive Design, keine Anpassung an kleine Bildschirme.
Trotzdem, so ein anderer Kommentar, sei die manuelle Bearbeitung von HTML-Dateien über Plattformen wie GitHub Pages weiterhin völlig üblich. Gerade in wissenschaftlichen oder technischen Nischen halte sich diese Arbeitsweise hartnäckig.
Passt irgendwie zum ersten Thema. Man nimmt das Werkzeug, das für den Zweck reicht. Project Pluto liefert präzise Bahndaten, das Design ist zweitrangig.
Das war sie, unsere letzte Meldung für heute. Und bevor wir gehen, lass uns noch mal kurz auf das zurückblicken, was heute wirklich hängen geblieben ist.
Gerne. Also, bei Bottleneck Labs hat GPT 5. Juni Sol mit echten Unternehmenswerkzeugen gearbeitet. Ein Praxistest, der zeigt, wie weit Agenten schon sind.
OpenAI hat mit GPT-5.6 Luna ein Modell vorgestellt, das 80% günstiger sein soll. Klingt nach einer Kampfansage an die Open-Source-Konkurrenz.
Und CTGT Research hat ein spannendes Experiment gemacht. DeepSeek V4 Flash als Lehrer, um Finanzfähigkeiten auf ein Open-Source-Modell zu destillieren. Mit nur 8.000 Dollar Budget.
Dann die Bombe aus dem Sport. Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände sagen offiziell keine Teilnahme an FIFA-Wettbewerben. Das hat Sprengkraft.
Google will bis Ende des Jahres die Altersprüfung auf Android weltweit ausweiten. Und DeepMind hat Gemini Robotics 2 vorgestellt. Ein Modell für Ganzkörperintelligenz bei Robotern.
GitHub bringt gestapelte Pull-Requests in die öffentliche Vorschau. Und Brian Krebs warnt vor einem manipulierten TV-Streaming-Stick mit vorinstallierter Schadsoftware.
Das GC Steering Committee hat sich klar positioniert. Keine KI-generierten Beiträge. Und ein Physikrätsel um magnetische Myonen ist gelöst, was aber alte Ergebnisse in Frage stellt.
Martin Fowler argumentiert, dass generative KI die Kosten für Refactoring dramatisch senkt. Und Ron Gilbert hat mit der Produktion von Thimbleweed Park 2 begonnen.
CodePen 2.0 ist da, spaltet aber die Community. Und auch sonst zeigt sich, branchenweit fehlt oft der Spielraum für gründliche Methoden, ein Dauerbrenner.
Und zum Schluss, Project Pluto sagt eine Raketenoberstufen-Einschlagstelle auf dem Mond voraus. Spektakulärer Ausblick.
Damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!